Wer A hört, muss auch B hören. Augstein und Blome.
Lieber Kollege Augstein, herzlich willkommen in dieser vorweihnachtlichen Zeit zu unserem Podcast. Ich habe unten vorm Studio meinen Rentierschlitten abgestellt, bin hier hochgestapft durch das Schneegestöber im Treppenhaus und sage, in 2 Monaten, in 8 Wochen ist Weihnachten.
Und deshalb haben Sie auch schon mal Ihre Elmar Gunsch-Stimme.
Das ist schön, dass Sie Elmar Gunsch kennen. Das ist
die meisten Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich nicht mehr kennen, die Elmar Gunsch-Stimme. Vielleicht kann man sie aber googeln und sie sich dann als Klingelton einstellen. Oder Sie nehmen eben den Kollegen Blome, der sich künstlich, möchte ich sagen, in vorweihnachtliche Stimmung gebracht hat. Das ist total unpassend. Draußen ist irgendwie ein sehr, sehr schöner Herbsttag. Weihnachten ist noch weit weg und ich denke nicht an Weihnachten. Sie haben offensichtlich einen Knall.
Darum sind Sie kein Patriot. Sie sind kein guter Deutscher, weil Sie nicht an Weihnachten denken. Denn wenn Sie an Weihnachten denken würden, würden Sie an Konsum denken. An Geschenke, an teure Geschenke. An Weihnachtskalender, die man nicht mit irgendeinem Schoko befüllt, sondern zum Beispiel mit einem 24-teiligen Werkzeugset. Das gibt's wirklich. Ja. Sie können auch Weihnachtskalender als Klamotten, Accessoires oder wie auch immer Kalender kaufen. Einfach nur konsumieren, um die deutsche Wirtschaft, und jetzt komme ich zum Punkt, um die deutsche Wirtschaft anzutreiben, aus der Rezession rauszuholen.
Das ist in doppelter und mehrfacher Hinsicht so erbärmlich, was Sie da eben gesagt haben.
Wissen Sie, was gerade passiert ist?
Nein.
Ich stehe kurz vor einer weiteren Konsumentscheidung, weil nämlich an meinem Jackett ein Knopf abgefallen ist.
Gut, aber die meisten Menschen wissen, was das bedeutet, nur Ihnen ist es offensichtlich nicht klar. Und ich will hier auch jetzt kein Bodyshaming machen, aber denken Sie mal darüber nach, warum wohl der Knopf von Ihrem Sakko geflogen ist. Vielleicht haben Sie schon zu viel konsumiert. Die Frage ist eben nur was, lieber Kollege Blome. Sorry. Ganz kurz. Ernstes Thema jetzt. Sie haben sehr viel und sehr ausführlich und jetzt darf ich auch. Ja, ernstes Thema. Also, ich finde,
was machen Sie denn da? Ich hebe den Knopf vom Boden des Studios auf.
Da kaufen Sie sich doch einen neuen Knopf. Auch das, jeder Knopf ist der Anfang eines kleinen Wirtschaftswunders. Mann, ich dachte, wir haben, also erstens ist Konsum furchtbar. Ich hasse Konsum schon. Das Wort ist schrecklich. Ich finde die ganze Idee, der Konsumtempel, das ist so 80er Jahre. Das ist sowas von durch. Übrigens in Berlin sowieso, weil die ganzen Kaufhäuser hier alle schließen, weil die Leute gar kein Geld haben zu konsumieren. Das ist eben komischer Text, den Sie da reden. Und wenn Sie jetzt im Ernst sagen, dass dadurch der deutschen Wirtschaft aus der Klemme geholfen werden soll, dann würde ich echt sagen, um Gottes Willen, dann pfeifen wir echt auf dem allerletzten Loch. Wir haben so viele Strukturprobleme. Konsum wäre da nur ein Strohfeuer, ja, lieber Kollege Blume.
Naja, also die Wirtschaftsentwicklung, das Bruttosozialprodukt, das Wachstum steht in Deutschland auf mehreren Beinen, die im Moment aber alle so ein bisschen schwächeln. Das ist der Export, der Verkauf der Güter und Waren und Dienstleistungen ins Ausland, aber eben auch der inländische Konsum. Also das, was die Deutschen, die Menschen, die in Deutschland leben, in Deutschland kaufen und konsumieren, vom Gang ins Restaurant bis zum Einkauf eines Weihnachtsgeschenkes oder eines Knopfes, beziehungsweise eines ganzen Jacketts.
Das war in Deutschland nie der Wachstumstreiber, das wissen Sie. Konsum, die Deutschen sind keine konsumgeneigte Nation. Die Deutschen sparen und sie bauen Maschinen, die ins Ausland verkauft werden, damit dort Sachen hergestellt werden können, die dann an anderer Stelle in der Welt konsumiert werden. So war immer der Deal.
Aber die Deutschen sind eben Angstbeißer und das passt nicht mehr in die Landschaft, weil Teil des deutschen Geschäftsmodells, das zum Beispiel mit dem Export und das mit der billigen Energie, damit man die Güter billig produzieren kann, halt nicht mehr funktioniert und wahrscheinlich auch nie wieder in der Form funktionieren
Sie
wird.
Wissen auch gar
und darum
was.
Kommt es umso mehr auf den deutschen Binnenkonsum, die Kauflaune der Deutschen an. Ja, Sie haben ja völlig recht, es gibt strukturelle Probleme in Deutschland, aber eines sind die Deutschen eben selber, weil sie dauernd immer nur sparen, anstatt ihr Geld auszugeben.
Okay, gut, aber wir beiden werden jetzt sozusagen das Konsumklima hier nicht ändern. Ganz offensichtlich sozusagen sind die Probleme auch an anderer Stelle. Deshalb will ja auch der Wirtschaftsminister eine Investitionsprämie ausloben. Ja, 10% sollen jetzt Unternehmen bekommen, die oder Handwerksbetriebe, große, wenn sie investieren und die 10% sollen dann sozusagen vom Staat übernommen werden. Das ist natürlich ja, wie der Finanzminister sofort erkannt hat, der Gegner, der auf der anderen Seite steht, Lindner, ist ein Hammer, ja, so hat er das kommentiert, das ist ein Hammer, denn in der Tat ist das eine neue Rolle des Staates in der Wirtschaft. Wenn der Staat sagt, hier wird so wenig investiert, dass wir künftig 10% der Investitionen übernehmen, wow, das finde ich echt interessant und da würde mich mal interessieren, wie Sie das sehen als in der Wolle gewirkter Wirtschaftsliberaler, Herr Blum.
Ich sehe das kritisch. Ich habe manchmal das Gefühl, bestimmten Investitionen muss man staatlicherseits, wenn man sie für besonders wichtig hält, über die Hürde helfen. Also kann man durchaus Argumente finden, warum zum Beispiel eine Chipfabrik in Ostdeutschland mit so vielen Milliarden gefördert werden soll aus staatlichen Mitteln, aus staatlichen Kassen.
Und dann wollen die das Geld nicht mehr haben. Ne?
Das sagt auch etwas über Deutschland aus, dass im Moment noch nicht einmal, wenn man so will, steuerlich subventioniert investiert wird in Deutschland. Aber das jetzt über alles auszurollen und jedem letztlich auch etwas Selbstverständliches abzunehmen im Unternehmerlager, nämlich zu investieren. Also ich weiß nicht, haben wir uns nicht hier auch darüber aufgeregt?
Die 1.000-Euro-Prämie, dass die Leute arbeiten, dafür kriegen sie jetzt auch Geld. Das heißt, die Leute kriegen Geld dafür, dass sie weiterarbeiten. Die Unternehmen bekommen Geld dafür, dass sie investieren. Ja, vielleicht ist das eben in Deutschland inzwischen so. Freiwillig macht hier keiner mehr irgendwas, den Finger krumm. Hier steht die so, oder?
Ja, der Staat könnte stattdessen das Steuergeld der Leute rauszuhauen, in dieser Form ganz andere Dinge machen, um die tatsächlich ja existierenden Strukturprobleme anzugehen. Also man könnte was an der Bürokratie machen. Man könnte es auch sagen, ey Leute, das mit dem Klimaschutz, das ist jetzt einfach eins zu teuer geworden. Das lassen wir jetzt mal für 10 Jahre sein. Warum nicht sowas? Das kostet gar kein Geld.
In der Vorbereitung zu dieser kleinen Sendung, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, habe ich mich mit dem Thema der deutschen Wirtschaftspolitik ein bisschen beschäftigt, also ein bisschen, ja, und habe versucht zu verstehen, warum Folgendes der Fall ist. Wenn Sie sich nämlich mal angucken, wie sich die amerikanische Wirtschaft entwickelt hat, habe ich getan für unsere kleine Sendung, ja, seit 1990, also in den vergangenen 30 Jahren, haben die Amerikaner den Rest der Welt, insbesondere auch den Rest der westlichen Welt, in einer Art und Weise wirtschaftlich hinter sich gelassen, wie mir das gar nicht so klar war. Ja, 1990 standen die Amerikaner für 2/5 der Wirtschaftsleistung der G7-Staaten und heute sind sie gut für ungefähr die Hälfte davon. Ja, das heißt, die Hälfte vom G7 Bruttosozialprodukt kommt aus Amerika und selbst der ärmste Staat in Amerika, Mississippi, verdienen die Leute mehr als im deutschen Durchschnitt. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Also das heißt, wir haben den Schuss nicht gehört in Deutschland. Und woran liegt das?
Wir haben nichts erfunden, was sich gut verkauft hat. Wenn Sie in diese Zeitspanne zurückblicken und überlegen, was ist denn da eigentlich an großen Konsumgütern, aber auch, wie soll man sagen, anderen Innovationen entstanden. Und wer hat das erfunden und wer hat das Geld damit gemacht? Dann kommen sie fast eigentlich immer bei Amerikanern raus. Also alles, was wir als digitale Kommunikationsmittel benutzen, stammt doch im Großen und Ganzen, zumindest als Innovation, aus den USA. Die ganzen Datenkraken von Facebook bis Twitter bis Google sind US-Unternehmen, dass die an diesem boomenden Teil der Weltwirtschaft eine größere Schnitte mitgenommen haben und damit ihre Gesamtschnitte vergrößert haben als die Deutschen, liegt leider auf der Hand. Hier wird halt nichts mehr erfunden. Wir waren mal das Land der Erfinder, der Tüftler und Bastler. Und ich war vor ein paar Tagen auf einer Veranstaltung und habe da einen Vortrag gehalten und am Ende saß ich neben jemanden, der hat 1970, dessen Firma hat 1970 einen Behälter erfunden oder erdacht, mit dem man Schiffscontainer viel besser füllen kann. Also früher stellte man da irgendwas rein und dann blieb halt eine ganze Menge Luft und der hat einen Behälter erfunden für zum Beispiel flüssige Transporte, der total sicher ist und diesen Container komplett ausfüllt. Damit ist der Weltmarktführer geworden. Mit so einer simplen Idee, die aber genau das Bedürfnis eines aufblühenden globalen Handels in Containern auf Schiffen bediente, perfekt. Die Leute sind Milliardäre im Zweifel geworden, die diese Firma besessen haben. Und sowas, da müssen Sie lange, lange suchen gehen, bis Sie das aus der Gegenwart finden.
Ja, aber woran liegt es? Interessantes Thema. Ich neige dazu zu glauben, dass die Deutschen an ihren Ideologien scheitern. Ja, die Ideologie der schwarzen Null letztlich auch, und das haue ich mir jetzt selber die Beine weg, auch die Ideologie, wie wir Sozialstaat verstehen. Jetzt kommt noch eine neue Ideologie dazu. Wir müssen das Klima auf jeden Fall schützen. Ich glaube, dass der Mix dieser Ideologien wie ein Schwergewicht am Hals sozusagen der deutschen Wirtschaft hängt. Es ist natürlich jetzt aber auch ein interessantes Thema, weil Sie können das ja auch ganz anders sehen. Sie können ja auch sagen, ja, ein Glück, und jetzt ist dieser Wachstumswahnsinn, hört jetzt auf, und wir müssen ja die Ressourcen und die Natur schonen und so. Und das tun wir am besten, indem wir eben nicht mehr wachsen. Außerdem, was soll das? Die Leute haben eh alle viel zu viel und so. Nur an der Art und Weise, wie ich darüber rede, merken Sie schon, ich glaube nicht, dass das so funktioniert. Ich finde das sympathisch und auch wünschenswert. Ich glaube aber, in der Realität zersetzt und zerstört das die Gesellschaft.
Also ökonomisch, wie Sie sagen, ist das ja längst der Fall. In der Realität kann eine industrialisierte Wirtschaft wie die deutsche wachsen, ohne dass der CO2-Ausstoß mitwächst. Im Gegenteil, in Deutschland seit Jahrzehnten fällt der CO2-Ausstoß, obwohl das Wachstum ja ganze Zeit lang zumindest sehr, sehr schön und sehr, sehr groß war. Also auf der ökonomischen Seite ist das längst bewiesen, das geht. Klimaschutz und Wachstum schließen einander überhaupt nicht aus. Und gesellschaftlich haben Sie natürlich völlig recht. Ich glaube auch, eine Gesellschaft wie die deutsche, noch dazu mit ihrem Sozialstaat, braucht Wachstum. Das heißt noch einmal, wie entfesselt man jetzt Wachstum, wenn es mit Erfindungen offenkundig nicht mehr geht? In den Nullerjahren, Anfang der Nullerjahre, standen wir ja schon mal vor der Frage. Deutschland Schlusslicht wie jetzt in der OECD, Deutschland Schlusslicht in der EU, rote Laterne, Wachstumsschwäche, Arbeitslosigkeit. Und dann gab es eben einen großen Reformschub. Und jetzt ist halt die Frage, was wäre der Reformschub, den es jetzt braucht?
Wir sind doch da ehrlich gesagt an einem ganz interessanten Punkt, lieber Kollege Blome. Ich habe vorhin gesagt, kein Wachstum halten wir nicht aus. Und dann haben Sie auch sofort gesagt, ja, das glauben Sie auch, unsere Gesellschaft muss wachsen. Ich erinnere aber daran, dass als dieses Klimaressourcenthema irgendwie groß wurde, also in den letzten 5 Jahren oder so, war das natürlich eines der zentralen Felder, worüber die Leute nachgedacht haben, worüber sie sich in der Öffentlichkeit beschäftigt haben. Brauchen wir eigentlich Wachstum? Wollen wir wachsen? Sind unsere Wachstumsdefinitionen, ist das eigentlich falsch? Geht es mir um qualitatives Wachstum und nicht um quantitatives bla 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 und so weiter? Aber am Ende des Tages stellt man natürlich dann fest, wenn die Zahlen einfach scheiße sind, ist die Stimmung scheiße. Alle vergleichen sich mit den Ländern, wo die Zahlen besser sind. Und dann ist irgendwie Ende Gelände und Ende der Debatte. Das heißt, wir sind im Prinzip inhaltlich da überhaupt nicht vorangekommen. Das ist irgendwie so, das Mindset der Leute ist am Ende des Tages immer noch genauso wie in den 50ern und 60ern. Und das finde ich, ich will das jetzt gar nicht verurteilen oder beurteilen. Ich stelle es einfach nur fest. Das heißt, nach 5 Jahren oder 10 Jahren Debatte, ja, über grünen Wandel, gesellschaftliche Transformation, whatever, bla bla blub und so, steht am Ende dann da, wenn die Wachstumszahlen nicht stimmen, stimmt die Stimmung nicht, ist die Regierung in der Krise, und dann kommt eine neue Regierung, die sagt, mit uns geht's wieder wirtschaftlich voran. Es hat sich überhaupt nichts verändert. Ist das nicht irgendwie auch ein bisschen irre?
Sie meinen, die Menschen sind Menschen geblieben? Und möglicherweise, und das meine ich jetzt wirklich ernster, als es klingt, möglicherweise hatten die Leute, die dieses Degrowth, also Minuswachstum gepredigt haben, um den Klimaschutz voranbringen zu können, weil sie glaubten, also diese Leute haben Unrecht gehabt, möglicherweise, oder wie sich jetzt herausstellt, sie haben Unrecht gehabt, wenn sie aufgestellt haben, nur wenn wir nicht mehr wachsen, nur wenn wir schrumpfen, nur wenn wir verzichten, individuell, aber auch als Gesamtvolkswirtschaft, dann können wir das Klima schützen. Dann können wir den Klimaschutz so vorantreiben, dass die Erde vom Verbrennen gerettet wird. Das war ja die Behauptung.
Na gut,
das war das Framing. Und jetzt stellen wir fest, also zumindest in industrialisierten Ländern kann man Klimaschutzziele, sehr ambitionierte, erreichen, ohne auf Wachstum, zumindest auf den Wunsch nach Wachstum, verzichten zu müssen. Und das bringt natürlich diese ganzen Leute aus der Kurve. Das können Sie nicht denken. Sie können nicht verstehen, dass man Wachstum und geschenkt. Klimaschutz haben kann.
Geschenkt. Jedenfalls, das ist aber im Moment auch gar nicht so das deutsche Problem, denn die Deutschen wachsen ja auch nicht, sondern schrumpfen, und jetzt schon im 2. Jahr in Folge. Und das ist halt die Wirtschaftskrise der Ampelregierung. Und ehrlich gesagt, am Ende werden wir dann sehen, it's the economy stupid. Weil wenn die nämlich diese Wahl verlieren, die kommende, ist es nicht, weil sie sich so schlecht verstehen und weil sie streiten und weil Robert Habeck das Heizungsgesetz versemmelt hat, sondern sie werden die Wahl verlieren, wenn die Zahlen scheiße sind. Ganz einfach.
Ich bin nicht sicher, ob das noch so 1:1 funktioniert. Ich glaube auch, dass die Ampel eher früher als später auseinanderfliegt. Jetzt ist auch noch eine Steuerschätzung gekommen, die sieht gar nicht gut aus. Das heißt, da muss man nochmal nacharbeiten beim Haushalt, der sowieso schon auf Kante genäht war. Der war eigentlich gar nicht mehr genäht, der war nur noch von außen irgendwie notdürftig zusammengeflickt mit Tesa und Leukoplast. Also die scheitern schon an sich und an den wirtschaftlichen Gegebenheiten, das stimmt schon. Und es wird das Spannende sein zu sehen, ob in diesem Wahlkampf es wieder auch von der konservativen Seite heißen wird, in diesem alten, wie ich finde, völlig falschen Gedanken, das mit dem Klimaschutz lassen wir jetzt mal sein, weil der bremst unser Wachstum. Also wieder den Antagonismus, genauso wie die Grünen, aufbaut zwischen Klimaschutz und einer wachsenden Wirtschaft. Smart wäre zu sagen, nein, 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 das lassen wir mit dem Klimaschutz keineswegs sein. Wir machen es ein bisschen intelligenter als beim letzten Mal. Nein,
Entschuldigung.
Aber wir...
Nee. Da muss ich eben doch sagen, ein großer Teil des amerikanischen Wachstums liegt am Shale-Gas, das Gas, was sie aus dem Boden pressen unter für die Umwelt zweifelhaften Bedingungen. Und die billige Energie ist natürlich das große Plus der Amerikaner im Verhältnis zu uns. Wir machen unsere Energie immer teurer. Wir haben sie durch den durch die Energiewende teurer gemacht. Wir haben sie teurer gemacht aus politischen Gründen, weil wir uns vom russischen Gas verabschiedet haben. Das heißt sozusagen, erst wollen wir das Klima retten, dann wollen wir die weltpolitische Moral retten und am Schluss zahlen natürlich die Leute alle drauf, weil die Energiekosten so hoch sind. Das übergehen sie jetzt gerade.
Und das ist ein Denkfehler. Jetzt kommen wir... Richtig, Energie wird teurer, ist teurer geworden, weil man gesagt hat, ihr müsst auf jeden Fall CO2 vermeiden. Also auf Sicht kein Öl mehr, kein Gas mehr, keine fossilen Brennstoffe. Das war die Logik, die die Preise erhöht hat. Oder man hat die Preise erhöht, damit die Leute aus diesen Energieformen aussteigen. Und das hat bislang noch nicht so 100% funktioniert, obwohl der Siegeszug der erneuerbaren Energien ja schon ganz markant ist. Aber man könnte natürlich argumentieren und sagen, ihr könnt weiter Gas verbrennen in einem Stahlwerk, ihr könnt meinetwegen auch weiter Kohle verbrennen, aber das CO2, was ihr oben aus dem Schornstein lasst, das müsst ihr in den Boden pressen, damit es nicht in die Atmosphäre gelangt, damit es nicht das Klima weiter aufwärmt. So könnte man ja auch vorgehen. Und das wäre dann eine intelligente Versöhnung zum Beispiel von Wachstum und Klimaschutz.
Ja,
also es geht, Augstein, es geht. Ein bisschen mehr vorweihnachtlichen Optimismus möchte ich jetzt haben.
Ja.
So ein bisschen Elon Musk, weniger Malaise.
Ein Elon Musk Optimismus. Finden Sie, wir sollten so optimistisch rangehen wie Elon Musk an die
Sache? Ja, manchmal
ja.
Ich weiß, dass Elon Musk echt jetzt in totalem Bierfaschist ist und auch zu Recht, weil er irgendwie jetzt Donald Trump die Füße küsst und sein Fangroupie sein möchte und wie so ein Flummiball über die Bühne hinter Donald Trump hin und her hopst und dann sieht man die ganze Zeit seinen weißen Bauch da über den Gürtel quillen, das ist alles nicht schön.
Trotzdem, Elon Musk, ein bisschen mehr Elon Musk für sein Alter ganz
in Deutschland wäre schon nicht schlecht.
Ja. Also Sie merken, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben das Thema gewechselt. Wir sind nämlich jetzt bei Elon Musk und weil der liebe Kollege Blome hat mich neulich gefragt, ob ich eigentlich Angst hätte davor, dass Donald Trump die Wahl gewinnt. Und habe ich wahrheitsgemäß geantwortet, nein, denn ich glaube, es würde sich mit Donald Trump gar nicht so wahnsinnig viel ändern. Das ist teils auch irgendwie eine Mediengeschichte bei uns und so weiter. Egal. Dann habe ich aber ein bisschen Zeitung gelesen seitdem und nochmal ein bisschen nachgedacht und festgestellt, eine Sache gibt es doch, vor der ich echt Angst habe, wenn Donald Trump die Wahl gewinnt. Und das ist der politische Advent von Elon Musk, der ja dann Teil dieser Regierung werden will. Und wenn man sich mal anguckt, welche Macht dieser einzelne Mensch jetzt schon in seiner Hand hat als reichster Mann der Welt mit 240 Milliarden Vermögen, gut so. Aber die ganzen Firmen, die er hat, Tesla, SpaceX, Starlink, wie er damit jetzt schon Einfluss nehmen kann auf der ganzen Welt. Und wenn er dann auch noch Trumps, weiß ich nicht, Spezialfinanzregierungs, ich weiß nicht was, Oberkontrolleurminister ist, dann wird's echt scary und dagegen ist dann alle Villains von James Bond und ich weiß nicht was, werden ganz klein und blass dagegen. Das ist schon echt, das ist wirklich unheimlich.
Na klar ist das scary, aber ich sehe im Moment nicht, wie man den Mann an seinem Irrsinn hindern sollte.
Hä? Kaufen Sie keinen Tesla? Gehen Sie weg von X. Sie haben doch hier ein X-Konto, ich nicht. Alle Leute, die draußen Tesla haben, verkauft eure Teslas, kauft keine neuen Teslas. Kein Dollar für Elon Musk. Das wäre zum Beispiel eine sehr, sehr konkrete Lösung. Kein Geld.
Und deswegen wird er dann wieder normal?
Ja, aber dann hat er nicht mehr so
viel
Macht.
Er hat halt zu viele Erfindungen, die auch gut sind. Also Tesla, keine Ahnung, das muss jeder für sich selber entscheiden, ob er das Auto gut genug findet, es zu fahren und die Technologie dahinter nachhaltig genug, auch schon in Deutschland so einen Wagen zu fahren. I don't know. Ist jetzt Boykott gegen Elon Musk die Lösung des Problems, das Trump darstellt? Das glaube ich nicht.
Trump stellt gar nicht das Problem dar. Elon Musk selber ist das Problem, weil er vereint in seiner Person so viel Macht und vor allen Dingen auch Ambition. Ich glaube ja, Trump hat ja in Wahrheit gar keine richtige politische Ambition. Der will einfach nur Präsident werden. Und also der hat aber in dem Sinne kein, naja, Trump ist kein Ideologe, der hat kein Programm. Elon Musk ist offensichtlich, nach dem, was ich jetzt gelesen habe, aber inzwischen ein echter Ideologe. Der will wirklich den Staat auflösen. Das ist im Prinzip so ein Anarcho-Finanz, so ein Finanzanarchist eigentlich. Er hat, wenn das stimmt, aus persönlichen Gründen, ist er auf einer Vendetta gegen das, was er den Wokismus nennt. Ja, alles, was irgendwie linksliberal, urban, blablabla ist und so. Der Typ ist sozusagen für unser liberales Gesellschaftsmodell eine echte Gefahr.
Aber nur, weil man ihn lässt. Und Sie können es doch daran sehen, wenn Kamala Harris gewinnen würde, würde Elon Musk keine weitere, außer seine ökonomische Macht haben. Wenn Donald Trump gewinnt, kriegt er zu seiner ökonomischen Macht, die sie völlig richtig beschrieben hat, die schon scary enough ist, auch noch politische Macht. Das heißt, der Dreh- und Angelpunkt dieser Geschichte ist und bleibt Donald Trump. Das heißt, ja, ob Sie einen Tesla kaufen oder nicht in den USA, mag mal eines sein. Mehr und kurzfristig deutlich wichtiger ist die Frage, wählen Sie Donald Trump oder nicht? Also ich glaube, Sie dämonisieren Musk, der echt einen an der Marmel hat, das sehe ich ganz genauso. Aber Sie dämonisieren ihn und gucken am eigentlichen Problem dabei vorbei. Und das eigentliche Problem, das hatten wir letztes Mal schon, ja, ist Donald Trump.
Aber gut, aber Sie sind doch auch Journalist und ich war ja mal Journalist. Das eigentliche Problem Donald Trump haben wir jetzt ja schon sehr, sehr viel geredet.
Und deshalb weil wir über das uneigentliche Problem
reden. Nein, jetzt reden wir dazu über noch ein Problem. Ernst. Und jetzt reden wir über noch ein Problem.
Nein wir reden jetzt genau denselben Text nochmal zu Donald Trump.
Oder wie der Spiegel geschrieben hat, Staatsfeind Nummer 2. Ein ganz guter Titel. Staatsfeind Nummer 2 bedeutet irgendwie, mit Staatsfeind Nummer 1 haben wir uns jetzt lange beschäftigt. Jetzt wenden wir uns mal Staatsfeind Nummer 2 zu. Mann, Blome, jetzt machen Sie sich doch mal locker.
Nee, ich finde, die Zeiten sind echt deutlich zu ernst, am größten Problem vorbeizugucken, nur wenn man es schon mal angeschaut hat. Das ist, ja, Elon Musk, großes Problem, gar keine Frage. Twitter könnte jeder bleiben lassen und auch woanders hingehen. Ich bin da immer noch. Und zwar nicht, weil ich Elon Musk so toll finde, ganz im Gegenteil, sondern weil es immer noch von Interesse für mich ist. Es bringt mir immer noch Nutzen, da dabei zu sein, zuzuschauen, manchmal Quatsch. Mitzumachen.
Sie sind doch dem Eitelkeitsvirus verfallen. Die Wahrheit ist doch, Sie sind ein eitler, alter, weißer Mann, der bei X ist und immer guckt, irgendwie so, haben Leute das geliked, was ich geschrieben habe? Wie viele Kommentare gibt es? Bin ich da noch en vogue und so? Das ist doch die Wahrheit. Seien Sie mal ehrlich zu sich selber. Sagen Sie es doch einfach.
Meine Frau hat kürzlich gesagt, sie fände Sie nicht mehr so sympathisch, seitdem Sie so ruppig mit mir in diesem Podcast umgehen. Das sagen andere Menschen auch, dass ich hier immer sehr vernünftig und höflich argumentiere, ab und zu mal ein bisschen lauter werde, aber dass sie einfach...
Ich gehe ad hominem, ja, ich gehe halt dahin, wo es weh tut. Sorry, tut mir leid. So. Ich wollte jetzt auch gar nicht so persönlich werden. Ich wollte Sie nur mal mit Ihrem eigenen Selbst konfrontieren, dass Sie auch mal in den Spiegel gucken und sagen, ja, muss ich eigentlich wirklich bei X sein oder nicht? Oder für wen mache ich das hier eigentlich? Verstehen Sie?
Nee, ich muss nichts bei X. Ich will vielleicht... zum Beispiel jetzt auch über die BRICS reden. Und das ist der Übergang des Jahres. Es ist, Achtung, Achtung. Die Zeit dieses Podcasts, die Geschichte dieses Podcasts wird eingeteilt werden in die Zeit vor dieser Überleitung und in die Zeit nach dieser Überleitung.
Sie wollen nichts bei X und Reider heißt jetzt Twix?
Nein, wir reden jetzt über BRICS. Die BRICS-Staaten, die bei Wladimir Putin zu Gast waren. Warum übrigens waren die bei ihm zu Gast? Naja, er kann nicht bei ihnen zu Gast sein. Er hat bei allen Sitzungen immer fehlen müssen jetzt zuletzt, weil er halt eingeknastet wird, wenn er das Land verlässt. Ist doch lustig. So ein bisschen isoliert ist er schon, oder?
Ja, weiß ich jetzt gar nicht. Geht so. Also er hat jedenfalls praktisch, ich weiß nicht was, 32 Staaten sind zu diesem Treffen gekommen. 20 Staatschefs, die quasi...
Die Mongolei war auch dabei, ne?
Annähernd die Hälfte der Welt. Sehen Sie? Und das ist es eben. Und das ist genau das, der globale Süden hört Ihnen jetzt zu und sagt, und weil der ganze Westen so ist wie Nikolaus Blome, treten wir euch jetzt vor das Schienenbein und machen unseren eigenen Scheiß und So, das ist genau so, wie ihr, so diese, ach, die Mongolei ist ja auch dabei. Mann, es ist fast die Hälfte der Weltbevölkerung. Jetzt können Sie sagen, es ist die uninteressante Hälfte der Weltbevölkerung oder die unsympathische. Und in jedem Restaurant, jeder Klasse ist immer die eine Hälfte doof und die andere nett. Und das sind eben die Doofen und die Netten sind wir. Kann man so machen. Übrigens machen wir das auch genauso. Wir polarisieren ja auch den Planeten, teilen ihn in zwei Teile und sagen, wir sind die Guten, wir haben immer recht, wir folgen den Regeln, wir sind so moralisch, wir verfolgen immer nur das Gute und das universelle Beste und so. Und die anderen, die sind so böse und so autokratisch und es ist wirklich so schlimm und deshalb müssen wir uns jetzt richtig gegen die, ja, go ahead, würde ich sagen, nur weiter so.
Naja, aber die Dichte von Diktatoren in der Gruppe dieser BRICS-Staaten, dieser ehemals hieß das Schwellenländer, und das fand man dann diffamatorisch, also hat man sie, wurden sie umgetauft in BRICS für die Abkürzung der Ländernamen Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika eben. Ich glaube, die Diktatorendichte ist massiv gewesen und darum, ja, teilt sich die Welt ein bisschen in, und jetzt sage ich nicht gut und böse, obwohl ich das meine, sondern in Demokratien und Nichtdemokratien.
Ah, ja.
Und es stellt sich heraus, leider, der Siegeszug der Demokratie, der Siegeszug der individuellen Freiheit des Einzelnen, zu sagen, zu denken und zu tun, was er mag, ist nicht so eingetreten, wie man das vielleicht vor 30 Jahren gedacht hat. Ja, okay.
Die Süddeutsche
Zeitung. Was folgt jetzt daraus, dass wir keine Demokratie mehr sein wollen?
Nein, gar nicht. Alles gut. Die Süddeutsche Zeitung, für die ich mal gearbeitet habe, die ich auch immer noch lese und der ich mich innerlich verbunden fühle, hat jetzt gerade geschrieben, ja, die BRICS-Staaten seien vereint durch die Ablehnung der regelgebundenen Weltordnung. Das bedeutet also, wir, der Westen, steht für die regelgebundene Weltordnung und diese BRICS-Staaten sind dagegen. Jetzt habe ich mich gefragt, welche regelgebundene Weltordnung meinen die eigentlich? Also die, wo zum Beispiel Amerika dem Internationalen Strafgerichtshof gar nicht beigetreten ist. Übrigens auch so wie China und Russland und Israel, weil das alles Länder sind, die Angst haben, dass sie sonst für ihre Kriegsverbrechen vor Gericht kommen. Diese regelgebundene Weltordnung oder meint man die regelgebundene Weltordnung, wo Amerika für seinen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg auf den Irak seinerzeit überhaupt von niemandem sanktioniert wurde und da einfach gerade mal gar nichts passiert ist? Es könnte auch sein, dass das, was der SZ-Kollege regelgebundene Weltordnung meint, nennt, eigentlich nur meint, das sind die Regeln, die für uns gelten. Und die Regeln, die für die anderen gelten, und das sind zwei völlig verschiedene Regeln. Kann das sein? Und ich glaube, das sehen die BRICS-Staaten genauso. Die sind auch der Meinung, die haben Regeln für sich und dann gibt es Regeln für uns und dann können wir auch gleich unsere eigenen Regeln machen.
Vielleicht sind es einfach nur Ausnahmen von der Regel. Und das meine, auch das meine ich weniger lustig, als es in ihren traurig hängenden Ohren klingt. Kann schon sein, dass selbst die regelbasierte regelgebundene Weltordnung erfunden haben oder auch nur gut finden oder im Zweifelsfalle besser finden als alles andere, was man sich so ausdenken könnte, gelegentlich gegen diese Regeln auch selbst verstoßen und mitunter sogar geradezu ungeschoren dann davonkommen. Jetzt will ich nicht im Einzelnen Ihre Beispiele durchgehen, aber natürlich ist das möglich, ja klar. Natürlich ist es auch schon passiert, ja klar.
Nein.
Und natürlich war, wenn Sie es ganz streng nehmen, glaube ich, der Angriff der NATO auf Serbien, um einen Völkermord an muslimischen Bosniaken zu verhindern, völkerrechtswidrig. Zumindest war er nicht vom Völkerrecht voll gedeckt, beziehungsweise nicht von einem entsprechenden Mandat der UNO. So, hätte man es jetzt deshalb bleiben lassen sollen? Ich persönlich finde, nein. Ich will Sie jetzt aber gar nicht mit weiteren Einzelbeispielen quälen. Es könnte schon sein, dass das ein unperfekter Zustand ist. Die Frage ist halt nur, ob das, was die BRICS-Staaten repräsentieren, an innerer Verfasstheit, der bessere Zustand ist.
Darum genau geht es nicht. Das ist doch das Interessante. Es war ein wirklich spannendes Interview mit dem brasilianischen Außenminister Amorim, weil der brasilianische Präsident fährt nicht zu BRICS-Dings, weil er irgendwie hingefallen ist, sich in den Kopf gestoßen hat. Also schickt er seinen Außenminister. Ein alter, erfahrener Mann, der ist schon über 80. Und der Spiegel hat ihm auch diese ganzen Fragen gestellt. Und Brasilien, müssen Sie jetzt ja sehen, gehört ja im Prinzip zu unserem Kulturkreis. Ich bin jetzt sehr vorsichtig, ja, aber rede jetzt sozusagen ungeschützt aus der Lameng und so. Man kann natürlich sagen, dass die Chinesen, die Inder, das sind irgendwie so ganz andere Kulturkreise. Keiner versteht, was die meinen. Und wenn die irgendwas sagen, meinen sie was anderes. Für den Brasilianer gilt das ja nicht. Der kommt ja im Prinzip sozusagen aus einem europäisch-katholisch-westlich so. Dieser Mann redet also komplett unsere Sprache. Lesen Sie dieses Interview. Der redet in Ihren und meinen Worten und Sie merken, dass der die Welt mit vollkommen anderen Augen sieht. Der sagt natürlich irgendwie, ja, ich bin auch gegen den Ukraine-Krieg, aber wenn ich die Russen versuche zu sanktionieren, funktioniert das erstens nicht, wie man sieht. Es ist sozusagen einfach der falsche Weg, umzugehen mit Konflikten. Und außerdem kann man Staaten nicht behandeln wie Individuen. Das Individuum können sie in den Knast stecken, wenn er ein Verbrechen begangen hat. Einen Staat eben nicht. Das ist halt so im internationalen Miteinander. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Natürlich wollen wir uns von den USA ein Stück weit unabhängig machen, weil jede Zinsentscheidung für den Dollar wirtschaftliche Verhältnisse auf der ganzen Welt bestimmt, weil halt so viel des Welthandels in Dollar abgerechnet wird. Das ist doch das Hauptthema der BRICS, dass sie sich von diesem Zahlungsverkehr freimachen wollen, von den Regeln, die von den Amerikanern gemacht werden. Jetzt kommen sie natürlich und sagen, ja gut, die wollen von der Kontrolle weg.
Naja, ich könnte mir auch vorstellen, dass jemand auf dem anderen Ende der Welt die Welt mit anderen Augen sieht. Auch ein schöner Satz, wie ich finde. Kann schon sein. Aber ich kann auch sofort nachvollziehen, dass der brasilianische Außenminister andere Interessen für sein Land verfolgt und auf andere Probleme schärfer schaut, als wir das tun, weil wir zum Beispiel ein Problem mit den Zinssenkungen in Amerika gar nicht so sehr haben, wie das wahrscheinlich die Brasilianer haben, deren Wirtschaft wahrscheinlich stärker an den Dollar gekoppelt ist, als ihnen lieb ist. Kann schon alles sein. Aber das kann ja lange nicht bedeuten, dass bei der moralischen Bewertung eines Angriffskrieges wir mehrere Meinungen zulassen. Ich finde, darüber gibt es, wie bei manchen anderen Fragen auch, eigentlich nichts zu streiten. Jetzt kann man sich die Frage stellen, sind die Sanktionen die richtige Politik dagegen? Ist die Unterstützung dieses Krieges der Ukraine, der Angegriffenen, das Richtige? Ja, aber bei der schieren Begutachtung, da müsste es doch eine Meinung geben, das hätten die besser bleiben gelassen.
Aber ich verstehe Sie gar nicht, das ist doch, Sie das sind Wortwolken.
Und davon würde ich nicht untergehen.
Lula, der Brasilianer, hat immer gesagt, er findet, das war ist ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg, die Russen hätten das nicht machen sollen. Verbal ist er da völlig bei Ihnen. Das reicht
nicht. Die Chinesen sind aber nicht dabei.
Ja, gut.
Die Inder sind auch nicht dabei. Die Inder sagen nur, es ist nicht unser Krieg.
Wir waren jetzt gerade bei diesem brasilianischen Beispiel, wir waren jetzt gerade dabei, dass diese Leute ein anderes Verständnis sozusagen haben von internationaler Politik. Der Mann sagt irgendwie, ich will gar nicht in einen moralischen Diskurs mit Russland eintreten. Ich habe gar kein Interesse daran, den Russen zu sagen, was moralisch richtig und was falsch ist, sondern ich gucke, dass sozusagen wir auf diesem Planeten halbwegs alle miteinander klarkommen und unsere Interessen gegeneinander abgleichen. Es ist ein fundamental anderes Verständnis von Politik. Ich glaube Ihnen das auch nicht mit der regelgebundenen Weltordnung, genauso wenig wie ich es der SZ glaube. Das ist ja das Hauptargument. Ich glaube natürlich, dass wir in einer amerikanisch dominierten, wir sind Teil eines Imperiums, das weiß auch jeder sozusagen. Wir sind in der Peripherie dieses Imperiums, die Zentrale liegt in Amerika und wir haben davon immer sehr, sehr gut profitiert. Und jetzt wird dieses Imperium sozusagen unter Druck gesetzt von anderen aufstrebenden Mächten, die dagegen stehen. Und das ist sozusagen diese neue Bipolarität der Welt, wenn Sie so wollen. Man hat immer gesagt, es ist eine multipolare Welt. In Wahrheit stimmt das aber gar nicht. In Wahrheit entsteht eine neue Bipolarität. Klar. Und die Frage ist doch, wie wir selber uns dazu stellen. Und wenn ich jetzt höre, dass der Friedenspreis des deutschen Buchhandels, ja, jetzt scheinbar ein anderes Feld, aber in Wahrheit kein anderes Feld, an die Publizistin Anne Applebaum gegangen ist, die wirklich eine Eisenfresserin vor dem Herrn ist, eine Kriegsverherrlicherin, eine, die immer gesagt hat, wir müssen aufrüsten gegen den Osten und noch mehr Waffen, noch mehr dagegen stellen und so, weil wenn wir das nicht tun, dann überrollen die uns und so. Die kriegt den aufmerksam Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Das zeigt doch, wie wir uns mental auch einstellen. Und das halte ich echt für brandgefährlich.
Sie meinen, es ist wie bei Orwell. Krieg ist Frieden. Freiheit ist Unsklaverei. Und das dritte habe ich vergessen, was dann über dem Wahrheitsministerium an den Dachfürst genagelt war an Sprüchen. Sie haben recht. Das große Imperium würde ich es nicht nennen, sondern eher die große Gemeinschaft unter Führung, meinetwegen der Amerikaner, hat echt Konkurrenz bekommen. Das sieht man jetzt bei diesem Auflauf. Und es ist natürlich auch eine schöne Provokation der anderen, unter der Führung Chinas würde ich jetzt mal sagen, oder zumindest träumen die Chinesen davon, dann nach Russland zu fahren und mal zu zeigen, wie sie den Paria der Weltordnung, Wladimir Putin, in den Arm nehmen und herzen. Das ist natürlich auch ein Signal und eine Geste in Richtung ausgestreckter Mittelfinger für den Westen. Das stimmt schon. Aber noch einmal, deswegen muss ich ja nicht von meiner Idee lassen, dass die bessere Welt eine wäre, die so organisiert ist, wie wir organisiert sind. Und nur, dass es eine Konkurrenzidee dazu jetzt gibt, heißt ja nicht, dass wir die Welt immer falsch gesehen haben, sondern dass die es jetzt nur anders sehen, aber bestimmt nicht im Recht sind. Weil sie mit ihren Menschen nicht gut umgehen. Das ist doch der entscheidende Punkt. Zumindest die meisten dieser BRICS sagen.
You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Tschüss, Blome. Ich finde das schön, was Sie eben gesagt
haben. Was haben Sie denn da jetzt gerade gesagt?
Das war John Lennon. Danke,
tschüss. Ah, Sie wollten singen?
Ja.
Ja, nächstes Mal singen Sie Weihnachtslieder, ne? Oder Adventslieder. Ist noch näher. Tschüss.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.